3. Dezember, 21.05 Uhr. Hat heute ein bisschen wieder gedauert, ne?
Ja.
Hat aber auch die letzten Wochen gedauert.
SD-Karte gesucht. Ja.
Das Übliche.
Ja.
Ja, wir kommen nicht so richtig in den Turnus. Eigentlich haben wir uns fest vorgenommen, wir wollen es einmal wöchentlich schaffen. Es war auch nicht so, dass wir keine Lust hatten, aber wir haben einfach zeitlich nicht zueinander gefunden, ne?
Ja.
Du bist im Trubel, ich bin im Trubel. Wir sehen uns meistens nur in den späten Abendstunden immer mal kurz, da ist dann immer so ein bisschen schwierig.
Und ja. Ich kann natürlich, das ist auch gleich, denke ich mal, ein Punkt, ich kann ja gar nicht mehr momentan dich zur Arbeit begleiten am Wochenende.
Ja, das kommt erschwerend hinzu. Ja. Weil du dich eigentlich in eine Art Quarantäne versetzt hast.
Kann man ja,
so sagen. Aber da können wir ja später bei Corona nochmal drüber sprechen. Wir wollen als erstes heute sprechen, beziehungsweise einen Ausblick geben, eigentlich für diejenigen, die die Podcast-Folge sehr schnell gehört haben, nachdem sie veröffentlicht wurde. Denn am Freitag, den 4. Dezember, um wie viel Uhr?
18 Uhr.
18 Uhr wird Jason online einen Vortrag halten. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was dazu und rührst ein wenig in der Werbetrommel. Aber die Bedingung ist, du musst es im QVC-Moderatoren-Style machen. Los, komm.
Nee.
Einmal so.
Dafür ist das Thema zu ernst.
Das stimmt. Okay, Entschuldigung. Bitte.
Wir haben ja schon im Podcast erzählt vom Schülerkongress dieses Jahr. Der war ja auch erst vor ein paar Wochen. Und da haben wir, denke ich, auch über einen Vortrag gesprochen zum Thema Kipppunkte. Nun ist es so, es hat anscheinend jemand von Fridays for Futures Köln hat den Vortrag wohl gehört oder davon erzählt bekommen, ich weiß es nicht, hat mich jedenfalls relativ kurz danach angeschrieben und gefragt, ob ich bereit bin, den Vortrag nochmal zu halten, eben bei denen dann in Köln. Und grundsätzlich bin ich natürlich erstmal begeistert davon, weil es ja immer ein absolutes Ziel ist, dass die Menschen verstehen, wie gefährlich Kipppunkte sind und dass sie wissen, was das ist. Gerade in eben auch Milieus, ich sag mal Zuschauerkreisen, denen ich wirklich zutraue, aus diesem Wissen dann auch konkrete Handlungen zu ziehen, wie es ja bei Fridays for Future, denke ich, durchaus so ist. Aber nach Köln fahren ist momentan natürlich keine Option, also physisch zumindest. Und deswegen sind wir dann eben darauf gekommen, dass wir das Ganze online machen. Und ich werde dann eben Freitag, also morgen um 18 Uhr dort meinen Vortrag dann nochmal so ähnlich wie im Forschungszentrum ein bisschen gekürzt und auch noch ein bisschen mit etwas neueren Ergebnissen gefüttert, weil allein in den vier Wochen ist auf dem Gebiet tatsächlich schon wieder ein bisschen was passiert. Und er wird ein bisschen anders, aber zum selben Thema dann morgen halten. Wenn wir technisch alles in den Griff bekommen, weil eigentlich hatte ich vor, das Ganze im Forschungszentrum zu machen. Weil da habe ich ein eigener Seminarraum und auch die Leute, die sich damit auskennen. Aber eine Fahrt dahin ist mir momentan auch zu riskant und deswegen, ja, versuchen wir es mal hier.
Ja, war tatsächlich die Option, für die dich entschieden hast. Ich habe es versucht, dir schmackhaft zu machen, habe gesagt, du kannst mit einem erfahrenen Forschungszentrum-Mitarbeiter, der dir dein Zoom mit allem drum und dann einrichten und es wird definitiv funktionieren. Oder du versuchst das Ganze mit deinem Papsi. Mit der Möglichkeit des Scheiterns.
Ja.
Und hast du dich
mit der Garantie des Scheiterns eigentlich.
No, das ist sehr hart formuliert. Wobei morgen um die Zeit würde ich dir wahrscheinlich zustimmen insgesamt. Ja. Also wer da Lust zu hat, man findet dann morgen wahrscheinlich, kommen da morgen irgendwie noch Links irgendwie so auf Facebook oder Twitter oder so?
Auf jeden Fall.
Oder Twitter hast du, glaube ich, schon.
So Twitter habe ich schon, auf Facebook und Instagram wollen wir auch noch machen.
Okay. Der kann ja gegebenenfalls morgen auch noch mal ein bisschen unterstützen und die Werbetrommel rühren, beziehungsweise heute, je nachdem, wann man die Folge hört. Also Freitag, 4. Dezember, 18 Uhr und den Link packen wir auch noch mal hier unten unter diese Folge. Dann kann man gegebenenfalls auch die Folge einfach teilen, das geht dann auch. Das war schon zur Einleitung, oder?
Ja.
Dann wollten wir ein wenig sprechen im Rahmen Rückblick, dass wir gesagt haben, wie sich so die Corona-Situation für dich persönlich darstellt.
Mhm.
Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie du so die schulische Situation bei dir in der Schule aktuell und in den letzten Wochen wahrgenommen hast und wie du sie einschätzt.
Also ich denke, meine Position dazu ist relativ klar. Die Schulen müssen eigentlich unbedingt zu und zwar sofort. Aber ganz einfach, weil die Schule momentan nicht nur das Infektionsrisiko Nummer 1 ist für mich, sondern auch das einzige Infektionsrisiko, weil ich gehe nicht mehr ins Forschungszentrum. Ich habe jetzt selbst schon persönliche Kontakte innerhalb der Verwandtschaft, der direkten Verwandtschaft, abgebrochen zugunsten der Schule, weil ich weiterhin in die Schule gehen muss und es dann eben auch vom Gesetzestext her heißt, ja, bevor man nicht, dann nicht in die Schule geht, bricht man lieber Kontakt zu familiären Risikopatienten ab. Und den, was muss ich dann halt dementsprechend machen? Bis jetzt habe ich es, glaube ich, ganz gut geschafft, mich dort so ein bisschen in eine Art Blase zu bringen, weil ich mich einfach so gut isoliere. Allein schon, also selbst ohne Corona isoliere ich mich schon relativ gut, was Abstand und Kontakte angeht. Aber ich mache es jetzt eben extra so, ich stehe jeden Tag um kurz vor 6 auf, um den ersten Bus zu bekommen, der noch total leer ist, zur Schule und bin dann halt da noch ein paar...
Ja. Okay, weil in der Regel jetzt in den meisten Fällen oder in 99% der Fälle die Schule eigentlich so konzipiert und so komplex gefasst ist, dass eigentlich den ersten Bus niemand mehr nehmen muss, weil die meisten eigentlich erst zur zweiten Stunde anfangen.
Genau. Deswegen, es gibt so die Busse zur zweiten oder zur dritten Stunde, die sind eigentlich, bei uns ist die erste und zweite und die allererste ist dann die nullte, die sind wirklich unbenutzbar momentan. Das ist ohne Corona, war das schon immer schwierig für mich, weil es einfach unglaublich voll war, man auf jeden Fall Körperkontakt hat, aber mit Corona, und das sage ich so hart, hat man da wirklich ja Todesangst eigentlich drin. Man denkt darüber, über jeden Atemzug nach, mache ich den Atemzug jetzt wirklich? Einfach, weil man immer Angst hat, weil okay, eine Person jetzt in diesem Bus reicht und ja, du könntest dich theoretisch anstecken. Also das ging auf keinen Fall mehr. Da hat jeder Tag schon so begonnen, dass ich eigentlich nach der Busfahrt schon völlig kaputt war und eigentlich der Tag schon gelaufen war. Deswegen stehe ich halt jede Stunde oder jeden Tag eine Stunde früher auf und fahre dann ganz früh zur Schule, trage dann natürlich die ganze Zeit meine FFP2-Maske in der Schule und versuche mittlerweile auch nicht als Petzen, sondern wirklich aus Eigenschutz möglichst viele Regelbrecher und Regelbrecherinnen aufliegen zu lassen. Mhm. Einfach, weil ich sie auch als Gefahr für mich selbst sehe. Ich habe einen Einzelplatz in der Schule, den habe ich so platziert, dass ich trotz Maske und Lüften noch 1,5 Meter Abstand habe. Also ich habe mich relativ gut isoliert. Aber sollte es wirklich mal einen Ausbruch geben an der Schule, also einen Fall. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu einem Ausbruch führt, weil die Menschen, die Schülerinnen und Schüler, nehmen es nicht ernst genug. Was ich zum Teil auch verstehen kann, weil es halt wirklich schwierig zu erklären ist, dass du auf dem Pausenhof dich eigentlich mit ja, 50 Leuten dort spielen kannst und so. Und wenn du was isst, dann kannst du selbst die Maske abziehen und die Abstandsregeln müssen auch nicht eingehalten werden. Sobald du das Schulgelände verlässt auf dem Nachhauseweg, musst du dich aber eigentlich in Zweiergruppen teilen, weil sonst ist es gesetzeswidrig. Ich bin dennoch dafür, dass sie das einhalten und ich finde es auch falsch. Und ich finde auch, das darf man nicht als Ausrede nehmen oder so. Aber es ist halt wirklich schwer zu erklären, logisch und rational.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Weißt du, warum ich das gut nachvollziehen kann, so als kleinen Einschub? Weil ich bin ja in der Gastronomie tätig. Das heißt, wir haben jetzt quasi mitgeteilt bekommen nochmal, dass wir im Großen und Ganzen bis zum 10. Januar nächsten Jahres keine Gäste bewirten dürfen. So. Wir haben trotzdem geöffnet für Abholung und Lieferservice und versuchen da das Beste draus zu machen. Aber es ist natürlich schon etwas, du brauchst nicht alle Mitarbeiter in vollem Umfang etc. Das heißt, es ist für alle mit herben Einschränkungen verbunden. Sicherlich nicht mit so heftigen wie viele andere, gerade so Solo-Selbstständige, die es da härter trifft. Aber auch bei uns schlägt das ja ganz gut durch insgesamt. Und gleichzeitig ist es halt so, dass du dann da irgendwelche Demonstrationen in Leipzig siehst, wo sie halt tausende Menschen ohne Maske sich dort ins Gesicht die Deutschland-Hymne grölen oder irgend sowas. Das ist halt auch etwas, wo ich sage, da fehlt selbst mir das ausreichende Verständnis, um das einem Mitarbeiter erklären zu können in die Richtung, naja, das passt schon alles irgendwie so, dass es nachvollziehbar ist, weißt du? Aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, es geht dann eben weiter damit, dass es gibt ja dann immer mal wieder irgendwie Kontaktpersonen, Kontaktpersonen von Corona-positiv getesteten. Oder selbst ich hatte ja mal vor ein paar Wochen Symptome und musste dann auch in Quarantäne. Und es ist eben so, dass die Quarantäneregelungen stetig gelockert wurden. Am Anfang hieß es ja noch im Frühjahr, ein Fall, Schule dicht für 14 Tage. Mittlerweile ist es so, auch da haben wir hier mal einen Fall, da schicken wir den sitzenden Nachbarn mit in Quarantäne. Hier machen wir gar nichts, weil der hatte nach eigenen Aussagen ja immer FFP2-Maske auf. Und hier häufen sich jetzt langsam die Symptome. Da schicken wir jetzt mal die ganze Klasse für ein paar Wochen in Quarantäne, aber die Lehrer dürfen trotzdem weiterhin unterrichten. Das heißt, die Quarantänemaßnahmen wurden so gelockert, dass es letztlich dazu führt, dass mehr Leute in Quarantäne müssen, einfach weil sich dadurch die Ansteckungen halt vervielfachen. Und man hat halt auch richtig Angst. Das ist fast schon so wie eine Art, wen trifft es als nächstes Stimmung, weil halt ständig irgendwelche Leute zu Hause bleiben müssen. Und wir reden ja die ganze Zeit von Wechselunterricht, aber die Wahrheit ist ja tatsächlich, nur nicht mal diese einzelnen Leute können von zu Hause vernünftig zugeschaltet werden. Hm. Weil dort ganz einfach, selbst wenn man das zuschaltet mit einem Tablet oder so, dann hängt es die ganze Zeit. Es gibt Tonaussetzer, Bildaussetzer. Das funktioniert einfach nicht, noch nicht mal bei einzelnen Leuten. Und ich weiß gar nicht, wie das dann funktionieren soll, wenn dann tatsächlich unser Landkreis jemals die Inzidenz 200 überschreiten sollte und es in den Wechselunterricht geht. Ich glaube noch nicht dran, dass das passiert, selbst wenn es die Inzidenz 200 überschreitet. Weil es ist einfach gar nicht möglich. Die würden das momentan nicht hinkriegen, das ist so.
Hm. Hast du denn grundsätzlich, das würde mich mal interessieren, was so dein Eindruck ist, ich gehe ja nicht zur Schule, ich kann das immer nur von außen betrachten, wenn ich sehe, mit welcher Vehemenz einerseits versucht wird zu verteidigen, dass ja sehr früh gesagt wurde, das Letzte, was wir schließen, sind die Schulen. Das ist auch etwas, wo du grundsätzlich erstmal sagen würdest, das findest du vom Ansatz gut oder gehen unsere Meinungen da schon auseinander?
Nee, ich sage auch, als Letztes sollten die Schulen schließen. Aber ich finde, wir sind mittlerweile in einem Zustand, in dem dieses als Letztes erreicht ist.
Okay, okay, dann sind wir da auf jeden Fall schon mal eins. Das hätte mich interessiert. Und das Zweite, was mich interessieren würde, mein Eindruck von außen, wie gesagt, ist eigentlich so, dass man den Schulen selbst, also einem Direktor oder so, gar nicht so viel, wie soll ich sagen, so viel Schuldanteile zusprechen kann, weil ihnen teilweise irgendwo auch die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Wir haben das ja in einem Podcast schon mal angerissen. Mein Arbeitgeber kann sagen, okay, wir sind jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation, aber ich gehe das Risiko und investiere in den Aufbau eines Lieferservice zum Beispiel oder sowas oder in irgendwas, was in dieser Situation hilft. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele von sehr häufig sehr kleinen Unternehmen, die sich jetzt sehr wendig, sehr schnell zeigen und das Beste aus einer Situation machen. Diese Möglichkeiten hat aber ja eine Schule nicht, weil ja die finanziellen Mittel, man nicht sagen kann, ja, ich gehe das Risiko ein, jetzt gibt es gerade günstige Kredite, ich investiere jetzt in, wie heißen sie hier, diese Luftreiniger oder irgendwie sowas. Nimmst du das in der Schule auch so wahr, dass du, wenn du jetzt mal die Rahmenbedingungen außen vor lässt, dass du als Direktor, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hätte ich anders gehandelt oder würde...
Ja. Ich hätte zum Beispiel das Essen auf dem Pausenhof komplett unter Strafe gestellt. Oder dass man...
Aber wann soll denn gegessen werden?
Gar nicht.
Ja, das geht ja nicht, Jason.
Ja, dann müssen sie garantieren, dass sie in diesem Moment einen 1,5 Meter Abstand haben.
Das ist doch eine andere Aussage. Zu sagen, hey, gegessen wird grundsätzlich mit einem Abstand zu anderen von 1,5 Metern.
Und für jeden einzelnen Verstoß konsequent, bei uns heißt das gelber Zettel, das heißt nachsitzen. Für jeden Verstoß. Selbst wenn man dann hier neben jemandem steht, die Maske runtermacht zum Trinken und den Abstand nicht einhält, gelber Zettel. Wirklich viel konsequenter sein und die Regeln halt einfach besser durchsetzen. Ich meine, es ist zum Beispiel so, auf die Toiletten dürfen momentan immer nur 2 Leute gleichzeitig. Da hält sich niemand dran. Ich hatte es tatsächlich schon so, dass die Toilette war leer, ich bin draufgegangen, wollte mir gerade die Hände waschen, dann sind 3 andere Leute reingekommen und ich musste rausstürmen, musste warten, bis die fertig waren und konnte dann erst wieder rein, um mir die Hände zu Ende zu waschen. Aber es ist dann tatsächlich so, man weiß ja auch nie genau, wie viele drin sind, weil das sind ja diese großen Räume mit verschiedenen Kabinen. Und wenn ich stehe dann halt immer vorne quasi an diesem großen Eingang und rufe dann immer rein, wie viele sind gerade drin? Und dann manchmal kommen dann halt, doch.
Nein.
Doch, das mache ich. Und manchmal kommen dann halt verstörte Antworten aus den Kabinen. Und,
da wollen die Jungs in Ruhe kacken und du brüllst erstmal
rein. Und wenn keine kommen, dann gehe ich erstmal davon aus, dass niemand da ist. Dann gehe ich halt hin, gucke, wie viele Kabinen abgeschlossen sind. Wenn es dann doch 2 sind, dann gehe ich wieder raus. Das ist halt, man kann sich nicht mehr an die Regeln...
Wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich so, dass du natürlich sehr, sehr genau auf die Einhaltung von Regeln achtest insgesamt. Ja? Was grundsätzlich ja auch total richtig ist. Aber ich sehe es halt auch, wenn ich in den unterschiedlichen Städten unterwegs bin. Es gibt ja momentan ganz viele Innenstadtringe, wo eine Maskenpflicht herrscht. Ja? Und wenn man da jetzt morgens um 6:30 oder um 7 schon unterwegs ist oder irgendwie sowas, weil man vom Hotel in die Richtung muss und man keine Maske trägt und es kommt einem Polizist entgegen, dann sagt der nichts.
Das finde ich falsch.
Und dann sagt der nichts, weil der da seinen gesunden Menschenverstand nutzt und sagt, hier auf der ganzen gesamten Straße ist keine Menschenseele insgesamt. Ja.
Finde ich trotzdem falsch.
Und ich wollte es nur mal so von der Einordnung, oder ich saß jetzt, als ich im ICE saß, ich hatte ein komplettes Großwagenabteil für mich. Da kam die Zugbegleitung und sagt, solange Sie hier komplett alleine sind, dürfen Sie die Maske auch ausziehen.
Ja, aber dann ist das Problem, dann kommt nachher jemand und dann müsstest du eigentlich erstmal 30 Minuten lüften, damit die ganzen Aerosole draus sind. So ist das.
Ja, das mag grundsätzlich sein, aber wir reden dort jetzt über einen Großraumabteil, weißt du? Ich fahre 10-mal am Tag S-Bahn, gequetscht an die Achselhöhle von 50 anderen Leuten oder sowas. Da trage ich eine Maske, aber ich trage ja da auch eine Maske.
Ja, solange man eine Maske trägt, ist ja gut, aber sobald man sie absetzt, kann eben doch sein, dann kommt ein zweiter rein und muss sagen, tut mir leid, sie dürfen jetzt in 30 Minuten.
Ja, aber da kann ich doch trotzdem erstmal Abstand halten. Also wenn du,
ja, aber dann ist der ganze Raum noch schon voll von Aerosolen.
Ja, der ist doch nicht komplett voll.
Wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde sitzt und dann kommt da jemand rein, dann ist der Raum erstmal kontaminiert, natürlich. Ich mach's auch tatsächlich so, ich schlafe ja einmal die Woche, muss ich bei meinen Oma und Opa schlafen, weil ich an einem Tag tatsächlich zur nullten Stunde habe. Das bedeutet, da ist der erste Bus der volle. Das bedeutet, ich muss am Tag davor, das ist der Montag, das heißt, ich muss am Sonntag zu Oma und Opa fahren und muss dann da schlafen. Und da ist dann tatsächlich auch so, abends, ich schlafe dann halt im Büro von meinem Opa und abends wird dann halt zugeschlossen, Schild dran und dann ziehe ich eben da die Maske aus. Und wenn ich morgens früh aufstehe, dann ist das Erste, was ich mache, ich mache das Fenster auf, lasse die Tür aber erst noch zu, dann ziehe ich mir die Maske auf, gehe raus und sage, jetzt muss kurz erstmal gewartet werden, bevor wieder jemand rein kann. Und,
so da hat der Opa bestimmt richtig Verständnis für, ne?
Naja, haben sich halt dran gewöhnt, das war jetzt schon drei.
Gut, man muss umgekehrt sagen, du hattest nicht die Situation, dass du in den letzten 14 Tagen, drei Wochen deine Maßnahmen nochmal besonders verstärken musstest, weil du eigentlich seit Wochen in der Situation bist, dass du dich selbst persönlich in eigentlich eine Komplett-Quarantäne begeben hast, kein Forschungszentrum mehr, nichts mehr, außer das, wo du gesetzlich nichts dran machen kannst, nämlich die Schule.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen deine Krux. Und parallel dazu bist du halt in der Situation, dass du sehr gerne dein Ömchen und deinen Opa sehen möchtest und die dich auch ganz gerne sehen möchten, du aber trotzdem immer mit dem schlechten Gewissen geplagt bist oder mit dem Risiko ausgesetzt bist, dass du dich vielleicht doch in der Schule angesteckt haben könntest. Das ist das, was dir so rund um die Uhr zu schaffen
macht. Mein letzter außerschulischer Ausgang war meine Grippeimpfung.
Ja. Funktioniert der Chip denn soweit jetzt?
Oder? Ja, ich glaube so einigermaßen.
Ja? Okay. Das ist so ein bisschen die Corona-Situation in der Schule. Das heißt, Essen war vorhin ein Thema, was du als Direktor vorgegeben hattest. Gibt es sonst noch irgendwas in der
Ausgabe? Ja, halt die Durchsetzung der Maßnahmen.
Durchsetzung der Maßnahmen, okay.
Und halt, ich würde wahrscheinlich mit den Toiletten irgendwie so regeln. Ich würde vielleicht irgendwie vorne so eine Liste oder so ein Zettel, wo man sich quasi, weiß nicht, wo man, oder irgendwie so halt so einen Kasten, wo man quasi immer, ich weiß nicht, so wie das manchmal bei der DB-Lounge ist mit diesen Karten oder so, dass man weiß, wie viele gerade drin sind.
Da gibt es mittlerweile recht simple Systeme. Ja. Ich hatte auch schon, wir haben dieselbe Problematik bei uns in den Restaurants. Du kannst in das Klo nicht reingucken. Das heißt, du kannst zwar einen Zettel an die Tür, bitte maximal zwei Personen eintreten, dann hast du auch deine gesetzliche Pflicht erstmal erfüllt. Aber du kannst natürlich nicht von jedem erwarten, dass er sich an die Tür stellt und sagt, wie viel kacken gerade da drin?
Das mache ich.
Du machst das, okay. Aber was kann man halt grundsätzlich nicht erwarten. Und da gibt es mittlerweile tatsächlich, das sind einfach so wie so Schiebeampeln oder irgendwie sowas. Das Problem ist, ich habe das getestet, das funktioniert nicht.
Wieso?
Ja, weil die Leute das nicht benutzen. Also und dann jetzt noch Mitarbeiter einstellen oder damit beschäftigen, der die Schiebeampel nach links und rechts schiebt, oder das funktioniert halt nicht.
Und ich würde jeden Lehrer in seinem Klassenzimmer so eine Art Einweisung geben lassen, wie man sich jetzt zu verhalten hat, wie man eine Maske richtig trägt.
Das gab's nicht?
Nein.
Oh, hätte ich jetzt fast gedacht, dass das
verpflichtend. Ja, das wäre auch gut gewesen.
Das mussten wir definitiv machen, das musste sogar schriftlich dokumentiert werden.
Mhm. Also bei uns wurden die Elternbrief halt vorgelesen, was jetzt das Hygienekonzept oder so ist, aber es wurde nicht gesagt, wie trage ich eine Maske richtig, worauf habe ich da zu achten. Das wurde nicht gemacht.
Das ist Bestandteil des Rahmenkonzepts, des Rahmenhygienekonzepts Gastronomie Bayern. Ist das Bestandteil.
Das ist auch schon sinnvoll. Und ich würde versuchen, darauf.
Ist egal.
Darauf könnte ich dann halt nur so indirekten Einfluss nehmen, aber ich würde versuchen, so eine Art Denunziantentum einzurichten. Also so, dass sozusagen diejenigen, die keine Maske tragen und die Regeln nicht einhalten, dass sie so ein bisschen ausgeschlossen werden an allen möglichen Ecken und Enden. Okay. Halt so ein bisschen diskret schon, aber das ist langfristig halt einfach die einfachste Möglichkeit, ist einfach die Maske aufzuziehen.
Ja, warum löst du das Problem nicht so? Wenn einmal einer dagegen verstößt, dann darf der die Toilette nicht mehr benutzen. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ich glaube, ich würde es eher so machen, ich würde halt irgendwie einen speziellen Dienst, also es gab bei uns mal eine Zeit lang, weil sich immer Leute Spaß darauf gemacht haben, die Toiletten zu verwüsten, gab es einen Toilettendienst. Und der musste dann immer davor stehen und das bewachen. Vielleicht würde sowas vielleicht auch wieder einführen, nur ohne dass man genau weiß, wer es gerade ist. So, dass quasi dein bester Freund eigentlich derjenige sein kann, der jetzt sagt, du hast ja eine Maske gerade unten.
Das ist aber methodisch schon eine ziemlich der unteren Schubladen.
Wieso?
Ja. Na, weil eine Schule ja auch charakterlich prägen soll insgesamt und dort jetzt zu lehren, wie man am besten seinen Freund in die Pfanne haut.
Es geht
ja
nicht ums in die Pfanne hauen, es geht ums Leben retten. Und ja, da muss man dann halt die Werte in einer Hierarchie setzen. Aber ich finde,
sowas muss doch dann funktionieren, dass man dann, dass derjenige, der ihn kennt und sagt, hey, hör mal zu, zieh mal die Maske auf.
Das funktioniert aber nicht.
Ja, aber dann wird es auch auf keinem anderen Weg funktionieren, das glaube ich nicht. Außer mit der Maßnahme sofort sanktionieren.
Ja,
das darf nicht durch den Mitschüler kommen.
Muss. Also es muss dadurch, die Sanktion findet natürlich durch die Lehrerschaft oder Schulleitung statt, aber man braucht durchaus so eine Art, also die müssen ja irgendwie gemeldet werden.
So eine Art Anzeigesystem wie bei
der Polizei. Ja, es muss einfacher werden, Verstöße eigentlich zu melden. Ich muss jetzt halt tatsächlich jedes Mal so machen, ich muss mir den Namen aufschreiben, muss selbst quasi eigentlich den Aufwand nehmen, zu jemandem hinzugehen, da können wir mal kurz über was reden und dann eben dem Lehrer das zu sagen. Und dann weiß ich noch nicht mehr, was passiert jetzt wirklich damit.
Ja, was ist denn, wenn du so ein wenn du so ein Polizeioutfit holst und dann selber Anzeigen verfasst oder so und Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder aussprichst.
Ich weiß nicht.
Wie viele Tage würde es dann dauern, bis du einen aufs Maul bekommst?
Das ging schnell.
Erster Tag?
Ja, glaube schon.
Aber ich würde die Gesichter trotzdem gerne sehen, wenn du in so einem American Cops Kostüm mit allem drum und dran, auch hier so an der Seite mit so einem Knüppel und allem drum und dran, so einem richtigen Halfter, allem was dazugehört, dann so eine geile Sonnenbrille und dann Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder auf dem Schulhof aussprichst.
Ja, Bußgelder gehen ja nicht, aber halt nachsitzen. Und ich finde, sowas sollte sich in den Sozialverhaltensnoten widerspiegeln.
Ja.
Also es würde auf jeden Fall ein anderer Wind wehen, was Corona-Maßnahmen und ihre Umsetzung angeht.
Und wenn jetzt mal angenommen, du wärst jetzt nicht auf Direktionsebene, sondern du wärst, du würdest dem Kultusministerium die Gelder freigeben können und könntest den Maßnahmenfahrplan auch vorgeben, was die Schulen strukturell jetzt noch investieren sollten. Was wäre da so?
Geld spielt keine Rolle. Als Kultusminister kann ich auch sagen, Schulen zu. Als Kultusminister kann ich auch sagen, die Schulen
zu. Nein, wenn du, ja, das ist schon klar. Mir geht es aber jetzt nicht um Schulen zu, sondern wirklich zu sagen, wenn man die finanziellen Hilfen sieht, die fließen und gleichzeitig sieht, wie viel Geld bräuchte man für die eine oder andere Maßnahme, würde mich einfach interessieren, wo du das gegebenenfalls investieren würdest.
Naja, vielleicht tatsächlich in diese Filter, in die Luftfilter, weil die halt tatsächlich das Infektionsrisiko nochmal deutlich dämpfen. FFP2-Masken für jeden.
Ja, aber von den Filtern sind ja schon mal gar nicht genügend da. Ja. Glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es ja jetzt so eine erste Zuteilung, was ich jetzt nicht weiß, ob das Budget nicht gelangt hat, aber da gibt es ja, glaube ich, pro Schule jetzt schon viel zu wenig von diesen Luftreinigungsgeräten. Ja.
Deswegen sage ich immer noch, Schulen zumachen, gut ist. Aber wenn es nur um Investitionen geht, dann eben die FFP2-Masken für jeden. Einfach weil viele Leute, denke ich mal, zu faul sind, sich die zu besorgen oder einfach, die müssten ja dann gezielt was wirklich machen selbst und das machen halt die wenigsten. Aber damit können sie sich eben auch selbst schützen. Und jenseits davon dann natürlich einfach die nötige digitale Ausstattung, um in diesen Wechselunterricht zu gehen. Weil das kann man niemandem mehr zumuten, mit 20 Leuten bei der aktuellen Situation da zu sitzen. Deswegen halt die nötigen Dinge für den Wechselunterricht. Ich habe das Gefühl, die ganzen Hygienepläne kommen auch von der spanischen Grippe.
Ja, ist halt mal auch unabhängig von Corona eigentlich immer wieder erstaunlich, in welch desolatem Zustand die Schulen sind. Einem ist das nicht so bewusst, weil man es selbst ja nicht so richtig anders kennengelernt hat. Und jetzt ist es ja noch so, dass die Schulen, die du jetzt besuchst oder deine Schwester noch besucht oder die ich zu Gesicht bekomme, wahrscheinlich wirklich noch zum oberen Drittel gehören insgesamt, was Ausstattung, Zustand und so weiter angeht. Also da gibt es sicherlich deutlich Schlimmeres, aber du siehst halt so, was so mal so Breitband oder solche Geschichten angeht oder sobald es irgendwie in irgendeiner Art und Weise technisch oder
digital wird, schwierig. Ich musste neulich zu meiner Lehrerin gehen, um zu sagen, dass sie mal wieder Seife einfüllen soll nach ein paar Wochen.
Ja, okay. Gut, bei Leona habe ich bei deiner Schwester habe ich es auch erlebt, dass da eine Lehrerin, ich weiß gar nicht, um was es da ging, da ging es, glaube ich, um irgendeine Info, die sie in die WhatsApp-Familiengruppe schreiben sollte oder was auch immer, wo sie gesagt hat, nee, sie hat kein Handy und sie hat auch keine E-Mail-Adresse.
Das ist mittlerweile tatsächlich verpflichtend bei uns für alle Lehrer. Es gibt eine Mail-Adresse mit demselben Muster, wo nur der Nachname ausgetauscht wird.
Okay. Okay, also meinst du die Endung, die Ad-Endung?
Ja.
Ja,
okay. Und, wie gesagt, ich bleibe dabei, am besten wäre Schulen zu, aber zumindest, man wird ja auch momentan mit diesen ganzen Fragen komplett allein gelassen irgendwie. Das heißt erst so, okay, man hat doch diesen vollen Bus und ja, dann soll, wenn man dann sagt, kann man nicht mehr machen, man kann nicht in diesen Bus steigen, ja, dann musst du halt dich von deinen Eltern fahren lassen. Das geht nicht, ja, dann ist es halt so. So, dann muss ich mich da hinsetzen und überlegen, okay, wie mache ich das? Okay, ich stehe jetzt halt an jeden Tag eine Stunde früher auf, egal. So, dann kommt ein neuer Stundenplan, ihr habt an dem Tag jetzt direkt zu null. Dann so, scheiße, was mache ich jetzt? Okay, dann schlafe ich eben bei meiner Oma und Opa. Aber man muss das halt alles irgendwie selbst organisieren. Auch jetzt, dazu kommt ja gleich noch die weihnachtliche Vorquarantäne, wo ich mich wahrscheinlich für einen Tag von der Schule befreien lassen wird. Um alles muss man sich eigentlich selbst kümmern und man wird komplett damit allein gelassen. Teils wird das ja sogar einem noch erschwert. Mhm. Und deswegen ist halt momentan der Hauptstress an der Schule ist halt nicht die Schule selbst, sondern halt diese Rahmenbedingungen irgendwie so aufrechtzuerhalten, dass man noch in die Schule gehen kann.
Verstehe. Gut, in der nächsten Folge kannst du ja mal ein bisschen Ausblick geben, was du dir hast einfallen lassen für unser persönliches Weihnachtsfest. Was da die jetzt mittlerweile auch in der Familiensitzung verabschiedeten Maßnahmen angeht, dann kannst du da ja mal in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen Ausblick geben, das wäre cool.
Die nächste Folge könnte schon aus dem Lockdown sein, aus dem Vorweihnachts-Lockdown.
Ja, das könnte sein. Könnte sein, ja. Gut, dann wollten wir sprechen über das Böllern.
Ja.
Da wolltest du einfach mal so ein Kurzstatement zu abgeben.
Also, was ich denke, ich bin dagegen und dafür, dass es verboten wird. Wir haben ja letztes Jahr auch schon...
Aber Jason, Böllern ist Freiheit.
Nein, was ist denn alles... Ich habe jetzt schon so viele verschiedene Dinge gehört, die Freiheit sind. Leuten ins Gesicht husten ist Freiheit. Sich mit dem Böller die Hand wegsprengen ist Freiheit. Auf der Autobahn 250 fahren ist Freiheit. Das hat doch alles nichts mit Freiheit zu tun, wirklich.
Was ist denn Freiheit?
Freiheit ist nicht das tun zu dürfen, was man will, sondern das nicht tun zu müssen, was man nicht will.
Okay.
Man darf zu nichts gezwungen werden, aber man es darf durchaus Einschränkungen geben und es muss ja auch Einschränkungen geben. Die persönliche Freiheit endet immer da, wo die des Nächsten anfängt. Und wir leben nun mal in einer Welt, in der nicht jeder sein eigenes Universum hat und die Taten nur auf ihn Einfluss haben, sondern jede Tat hat nun mal Konsequenzen. Und die treten manchmal zeitversetzt auf, aber irgendwann kommen sie. Und beim Böllern ist das eben genauso. Egal ob nun Feinstaub oder Lärmbelastung oder gerade in diesem Jahr die Auslastung der Notaufnahmen ist, es hat Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach alle aufs Böllern verzichten. Und es wird auch dieses Jahr natürlich wieder ein entsprechendes Gewinnspiel dazu geben, dass wenn man sich auf Vertrauensbasis dazu verpflichtet, nicht zu böllern, dass man auch wieder was gewinnen kann.
Okay. Was spricht denn gegen das Böllern?
Naja, wir haben zuerst den Feinstaubausstoß. Also das ist tatsächlich ein Großteil oder ein beträchtlicher Anteil der Feinstaubemissionen über das ganze Jahr konzentrieren sich eben auf diese eine Nacht. Man hat quasi nach dem ersten Tag des neuen Jahres schon einen Großteil des ganzen Feinstaubs, der in diesem Jahr ausgestoßen wird, verballert sozusagen. Eigentlich für nichts, nur für Vergnügen.
Weiß man das prozentual?
Ja, aber die Zahl kann ich jetzt gar nicht sagen.
Okay.
Dann kommen natürlich die unzähligen Giftstoffe, die darin enthalten sind. Da sind teils Nervengifte drin, die selbst für den Menschen schädlich werden können. Letztlich landet das Zeug im Grundwasser oder in der Atmosphäre oder in beiden und dann letztlich auch irgendwann wieder in uns. Das sind teils wirklich ziemlich üble Gifte, Verbindungen, Elemente, die auch in der richtigen Dosis tödlich sind für uns, aber natürlich auch für andere Lebewesen. Ich denke, die Lärmbelastung ist ein Thema, sowohl für uns Menschen als auch für Tiere. Der Müll, der dann natürlich zurückbleibt und eingesammelt werden muss, oder sollte zumindest. Und natürlich diesem Jahr jetzt mit Corona, dass man natürlich auch die Krankenhäuser und die Notaufnahmen entlastet, wenn man darauf verzichtet. Ganz einfach, weil es ja jedes Jahr ziemlich viele Verletzte und manchmal auch leider Tote durch Böllern gibt. Und ganz ehrlich, wenn man etwas verbietet, um Krankenhäuser zu entlasten, sollte man sich vielleicht allgemein mal fragen, wie viel Sinn das macht.
Wobei sich diese Information so ein bisschen mittlerweile so als halbe Fake News zumindest darstellt.
Weil, das kann man nicht sagen.
Weil es ganz eindeutige Zahlen gibt, dass von der Anzahl an Menschen, die in der Silvesternacht in Krankenhäuser eingeliefert werden, nur 5% im Kontext mit Knaller, Böller, Feuerwerk, Verbrennung oder sonstiges.
Das tut ja nicht zur Sache. Das ist ja,
ja, aber das ist 5%, das ist wahrscheinlich das, was auch sonst an jeden Tag reinkommt an Sportverletzungen oder irgendwas.
Ja,
sowas.
Und das, die hat man jetzt zusätzlich.
Was viel spannender ist, dass der absolut beträchtliche hohe Anteil, und das ist der, der für diese massive Steigerung in dieser Nacht sorgt, ist was?
Weiß ich nicht.
Alkoholkonsum. Ja.
Aber ich sehe das mit den Böllern tatsächlich auch sehr kritisch, einfach weil es zusätzliche Prozent sind, die sonst eben nicht da sind. Das bedeutet, es ist eine zusätzliche Belastung in dem Fall. Und es können halt tatsächlich jedes Mal auch wieder Tote sein. Zum Thema Alkohol habe ich jetzt noch weniger Bezug wie zum Thema Böllern, aber auch da sage ich einfach, ich weiß nicht, ob man das irgendwie verbieten kann oder so. Ich denke, das wäre schwierig. Aber
das ist ja das grundsätzliche Problem. Warum stecken wir denn in dieser Kacke, dass wir jetzt plötzlich im Dezember Gastronomien komplett schließen müssen und in diese Lockdown-Situation? Was ist einer der Hauptgründe, warum wir da jetzt so drinne stecken?
Es ist uns nicht gelungen, das Virus einzudämmen komplett.
Was noch?
Wir haben noch keinen Impfstoff.
Was noch?
Keine Schnelltests. Mhm. Keinen Plan, wie wir irgendwie dafür sorgen können, dass wir weiterhin die, dass wir die Übersicht bekommen und die Kontakte nachverfolgen können, sollte es dort zu Ausbrüchen kommen. Und daher muss man es absagen.
Mein Eindruck ist halt so ein bisschen, also es ist weiterhin grundsätzlich erstmal, das haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, aber dass man das einfach nochmal betont, es ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau im Vergleich zu dem, was viele andere Länder in einer nicht so privilegierten Situation durch Corona erleben müssen insgesamt. Das muss man ganz klar vorweg sagen. Aber es ist schon so, dass bei aller Glimpflichkeit, die ja auch immer weniger und immer dünner wird, und bei über 400 Toten am Tag kann man ja auch nicht mehr von Glimpflichkeit sprechen insgesamt oder dass man glimpflich davongekommen ist, so ist es dann ja trotzdem so, dass wir Probleme sehr, sehr häufig versucht haben, mit Geld zu lösen. Wir haben unfassbar hohe Schulden aufgenommen. Wir haben einen Berg an Geldern aufgenommen, von dem sowohl du als auch wahrscheinlich noch, gut, du wirst wahrscheinlich keine Kinder haben wollen, aber sagen wir mal Lanis Kinder, also meine Enkel, noch von zehren dürfen insgesamt.
Mit Schulden habe ich ehrlich gesagt kein so großes Problem.
Ja, aber dieses Geld wiederum ist nicht, meines Erachtens nach, nicht strategisch sinnvoll eingesetzt worden. Weißt du? Also an den Lufthansa-Geldern hängt keine Verpflichtung zu einer nachhaltigeren oder ökologischen Strategie für Luftverkehr dran. So auf ganz vielen Ebenen. Und es ist halt nichts investiert worden in Bereiche, wo ich sage, was ist, wenn wir diese Pandemie im März überstanden haben oder sie im Großen und Ganzen mit dem Impfstoff durch sind und anderthalb Jahre später rollt die nächste.
Wird kommen. Also ich weiß nicht, ob anderthalb Jahre später, aber die nächste wird kommen.
So, und da fehlt es mir halt so ein bisschen an wirklich strategisch klugen Investitionen, um sich für sowas zukünftig besser vorzubereiten. Und da wäre, deswegen habe ich vorhin gefragt, Breitbandausbau, Schule müssten die leuchtendsten, modernsten, bestausgestattetsten Gebäude einer jeder Stadt sein.
Ja.
Wenn ich Multimilliardär wäre, ich würde als erstes in irgendeinem Dorf so eine richtige Megaschule bauen und dann drumherum die ganzen, würde ich die ganzen Immobilien kaufen und dann würde durch die Schule und durch den Zugzug würde ich eine zweite Großstadt bauen innerhalb von 150 Jahren oder so. Keine Ahnung.
Ja, gut. Ja, aber das Problem bei Pandemien ist, dass dadurch, dass es gibt keinen so richtigen Schockmoment. Also bei den meisten Naturkatastrophen, irgendwie bei dem Tsunami in Japan oder überhaupt auch bei Terroranschlägen, bei Vulkanausbrüchen, bei all Katastrophen auf den Menschen gemacht oder von der Natur, gibt es diesen einen Moment irgendwie, den man dann hat. Bei einer Pandemie ist das halt irgendwie gar nicht so. Und deswegen verschwinden Pandemien relativ schnell aus dem kollektiven Gedächtnis. Und auch wenn wir jetzt noch sagen, Corona vergessen wir nicht, niemals. In 10 Jahren wird das kein großes Thema mehr sein. Sowas vergessen Menschen einfach schneller, als man dann wirklich glaubt. Ich meine, wir hatten in Deutschland zum Beispiel 1970 mit der Hongkong-Grippe eine Pandemie. Da gab es 40.000 Tote in Deutschland. Also jetzt mehr als doppelt so viel, wie wir durch Corona hatten. Da erinnert sich keine Sau mehr dran. Gut, weil wir dort zum einen auch nicht so viel gemacht haben wie jetzt. Aber einfach, weil sowas verschwindet dann doch schneller aus dem Gedächtnis und ist dann schneller wieder vergessen, nach dem Motto, ja, war damals, das passiert uns nicht nochmal, als man dann wirklich glaubt. Und ich persönlich glaube auch, dass die Chance jetzt aus Corona in irgendeiner Form zu lernen, auch ja, vergeben ist.
Ja, aber es liegt ja auch, ich meine, was machen Politiker? Politiker treffen Entscheidungen, die sie A, für richtig halten, hoffe ich, die fundiert sind, hoffe ich, aber natürlich immer auch irgendwo eine Entscheidung, wo sie sagen, was können wir? Und das ist ja diese Aussage, die mich ein bisschen skeptisch macht, die ich aber vermutlich unterschreiben muss. Was können wir einer Gesellschaft zumuten? So. Und die Frage ist halt, was hätte man einer Gesellschaft zugemutet, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man hätte Mitte Oktober oder irgendwie sowas, direkt nach den Herbstferien gesagt, wir machen 4 Wochen jetzt alles dicht, komplett. Tutti kompletti in Verbindung mit den Herbstferien, was weiß ich, um vielleicht die Inzidenzrate so weit runterzukriegen, dass man es wirklich erst wieder durch eine Reiserückkehrersituation wieder in eine problematische
Situation. Das haben viele Länder geschafft und es haben nicht nur Diktaturen geschafft, das haben auch parlamentarische Demokratien, haben teils Städte mit Militär abgeriegelt, Risikogebiete. Und haben seit Wochen keine neuen Infektionen mehr. Ich finde, das hätte man machen müssen, weil, kennst du ja meine Position, die ist grundsätzlich, man kann in einer Gesellschaft erstmal alles zumuten, außer Todesfälle. Die darf man nie zumuten.
Und die haben wir jetzt und wir momentan, bewegen uns ja zum Glück jetzt auch mal in Größenordnungen, wo die Leute jetzt auch mal lang, also wo ich auch schon, so wie ich Leute sehe, die genervt sind von den Maßnahmen, also ich verfolge Menschen in meinem Umfeld, die Verständnis zeigten in der ersten Welle, wo ich so langsam merke, wie auch dieses Verständnis bröckelt insgesamt. Das ist A, teilweise direkte persönliche Betroffenheit, aber auch so dieses grundsätzliche, oh, die, und dann kommen da diese Querdenker und da kommt auch noch dies. Das verfolge ich. Aber ich verfolge auch umgekehrt Menschen, die sich wesentlich sorgsamer benehmen, insbesondere jetzt, wo die Anzahl an Todesfällen steigt.
Ja. Also es ist ja, ich muss schon sagen, selbst wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht betroffen bin und auch niemand, den ich jetzt irgendwie kenne, es ist ja auch schon so eine Art psychische Belastung. Also ich kann es nicht ausblenden, wenn ich weiß, jeden Tag sterben irgendwie 500 Menschen in Deutschland am Coronavirus. Das drückt halt nicht nur die Stimmung, sondern das macht halt wirklich, ja, macht halt so ein bisschen Angst. Weil irgendwie dieses Thema Tod hat irgendwie so mitten in unserer Gesellschaft Platz gefunden. Es ist plötzlich eigentlich die ganze Zeit präsent bei jedem, bei allem, was man eigentlich macht, bei jedem Ausgang. Und viele sagen mir, ja, so das Sterben gehört zum Leben dazu, das muss man, es ist halt in der Pandemie so, aber ich finde es komplett falsch, immer so furchtbar zu romantisieren, das ist ja eigentlich was total Furchtbares, was man um jeden Preis verhindern muss und ich merke schon, dass das mich auch so ein bisschen beeinflusst in letzter Zeit. Also wenn die Neuinfektionen hochgehen, dann ist das auch blöd irgendwie, weil ich weiß, okay, das führt jetzt halt dazu, dass vielleicht viele Folgeschäden tragen. Und dass dann vielleicht auch indirekt später die Anzahl der Todesfälle hochgeht. Aber die Anzahl der Todesfälle nimmt mich tatsächlich am meisten mit, wenn sie steigt. Also das ist die Zahl, wenn ich gucke jeden Morgen nach dem Aufstehen immer aufs RKI-Dashboard und da ist die Anzahl der Todesfälle immer die erste, wo ich drauf schaue. Und das ist halt schon, ja, hart.
Versteh ich vollkommen, Gizi. Kann ich total verstehen. Ja, dann kann ich total verstehen. Und es ist auch grundsätzlich irgendwas, ich hoffe, das kommt so nicht rüber, dass ich schon sehr schätze, wie engagiert du da bist, darauf zu achten, dass A, du dich an die Regeln hältst, zusätzlich guckst, was kann ich zusätzlich tun zum Schutz meiner Mitmenschen, dass du da ja zusätzlich unabhängig von Regularien immer nochmal guckst, da wieder für dich deinen üblichen sehr stringenten Maßstab an dich selbst anlegst insgesamt, das schätze ich wahnsinnig, auch wenn es manchmal natürlich etwas ist, was weiß ich, wenn du und deine Schwester und ich, als wir Fußball spielen gegangen sind und wir sind hier über so einen Wald- und Wiesenweg gegangen, wo im Umkreis von 400 Metern keine Menschenseele zu sehen war und du trotzdem gesagt hast, nee, ich trage trotzdem lieber die Maske zur Sicherheit. Das sind halt die Momente, wo ich glaube, wenn man da, wenn du dich so wohler fühlst, du kannst das weiter tun, aber es ist das, wo du halt viele andere Menschen verlierst, die das dann als Argument nehmen und sagen, na gut, das ist ja völlig übertrieben, was der Junge sagt. Dadurch ist bei dir natürlich dann gleich gefühlt für die erstmal alles übertrieben, obwohl es ja viele Punkte gibt, die erstmal von dir sehr klug dargelegt sind.
Ja, aber das ist doch ganz einfach. Man fühlt sich sicherer so. Wenn, angenommen, ich hätte keine Maske getragen, dann wäre erstmal ja auch alles okay gewesen. Er hätte vom Infektionsgeschehen keinen Unterschied gemacht. Aber ich hätte die ganze Zeit panisch um mich geguckt. Ist da vielleicht doch jemand? Und dann ist es viel einfacher, einfach die Maske aufzusetzen und zu wissen, okay, selbst wenn da jetzt jemand kommt, dann ist es halt so, dann gucke ich, dass ich ein bisschen Abstand halte.
Also trägst du in dem Moment nicht die Maske aus Angst vor dem Infektionsrisiko eines Aerosols, was sich auf dem Feldweg verlaufen hat, sondern wirklich, dass du vorbereitet sein willst, dass nicht plötzlich jemand hinter dir ist, weil selbst wenn an dir jemand nur vorbeijoggt, wäre das schon etwas, wo du sagst, ja, das ist schon ein Risiko, was du verhindern möchtest. Das
ist dann halt einfach entspannter so, wenn man die Maske aufhat.
Ist ja auch okay, ja. Was ich nur insgesamt damit sagen wollte, ich glaube, dass die Bereitschaft in der Gesellschaft, dass die recht strapaziert schon ist Und ich glaube, dass wir da auch an einem gewissen Ende sind. Ich glaube, dass die sich im Großen und Ganzen vermutlich sogar fast einig waren, dass es, also ich meine, die Tatsache, dass Weihnachten so offen gehalten wird noch insgesamt, dass man das regularientechnisch rausgenommen hat, ist ja eigentlich relativ unüblich, ja, weil das kostet in Anführungszeichen ja erstmal kein Geld. Ich muss keine wirtschaftlichen Situationen entlasten oder so. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, Weihnachten ist halt schon für ganz, ganz viele Menschen was enorm Außergewöhnliches im Jahr. Es gibt viele, die sehen ihre Eltern vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr und da ist dann und sehr, sehr häufig Weihnachten dabei. Und es ist schon auch wirtschaftlich,
das ist ein Fest des Konsums.
Also ja, das schon, aber mal unabhängig vom Konsum, mir geht es jetzt eher um die Feierlichkeiten und die Rahmenbedingungen. Das ist halt schon irgendwie überraschend. Aber ich glaube halt nicht, dass man, dass da insgesamt in der Gesellschaft ausreichend Bereitschaft herrscht. Und dass es so ist, wie du schon gesagt hast, diese Corona-Toten, die sind erstmal nicht sichtbar. Weißt du? Das ist nicht diese Tsunami-Welle, die man optisch oft da sieht, wie die da langrollt oder sonst was. Oder wie dort Leichen auf einer Wasseroberfläche treiben oder so. Sondern das ist alles erstmal nicht so richtig sichtbar.
Na, vielleicht, also manche Länder haben das ja gebraucht tatsächlich. So wie wir es ja 1990 auch bei der Hongkong-Grippe haben. Dass sich tatsächlich in den Hinterhäusern von den Krankenhäusern schon die Leichen stapeln. Manche Länder haben diese Fotos gebraucht, um diese Bereitschaft in der Gesellschaft herzustellen. Und manche Länder brauchen die Bereitschaft in der Gesellschaft auch gar nicht, weil die Leute gar keine andere Wahl haben.
Nein, dazu wird es aber ja nicht kommen. Also die Maßnahmen werden ja schon dafür sorgen, dass die das runtergedrückt bekommen.
Ja.
Selbst wenn sie noch rigorosere Maßnahmen treffen. Der Punkt ist nur, dass man das nicht monatelang hinausziehen kann. Das ist das, wo ich sage, irgendwann nutzt auch Geld nicht mehr, um dieses Problem zu lösen. Also da blicke ich ein wenig sorgenvoll in die Zukunft.
Ich frage mich halt die Bereitschaft in der Gesellschaft. Angenommen, man sagt jetzt, keine Ahnung, man hat irgendwie Risikogebiet hier Hildburghausen. Angenommen, man sagt jetzt, wir regeln das komplett ab. Inwiefern ist man da auf die Bereitschaft der Gesellschaft angewiesen? Da darf niemand raus.
Und dann gar nicht, natürlich. Natürlich. So, wenn du dann nur ein Hildburghausen hast, dann ist das auch in Ordnung. Aber das hast du ja nicht.
Also glaubst du wirklich?
Ich glaube nicht, dass die Sicherheitskräfte ausreichen, um diese Gebiete wirklich dann auch abzuriegeln. Wenn du dann davon ausgehst, dass jeder dieser Orte nochmal irgendwie 4 bis 6 Ausfahrten hat oder irgendwie sowas.
Also du kannst dir wirklich vorstellen, dass es dann dort zu einer Art Aufständen geben, wo Leute sich dann gegen quasi die... Also gegen das Militär oder Bundespolizei oder keine Ahnung, gegen die Kräfte, die das abriegeln, dagegen wehren.
Ja, natürlich. Also es gibt momentan keinen Bereich, wo ich nicht sehe, dass es auch Menschen gibt, die sich dagegen wehren insgesamt.
Ja, irgendwelche gibt es schon, aber wirklich in einer relevanten Menge.
Das sehe ich im Zug sehr, sehr häufig, das sehe ich, wenn ich auf der Straße bin, irgendwo relativ häufig. Ich sehe aber halt auch diese Problematik mit diesen völlig unterschiedlichen Herangehensweisen. Wenn du in einem Bundesland bist, du läufst da an Mutterseelen alleine eine Straße lang, da kommt ein Polizist und du denkst dann, oh Mist, die Maske, und du willst die Maske hochziehen, und er sagt zu dir, na, passt schon, hier ist ja wirklich keine Menschenseele, es ist in Ordnung, aber achten Sie drauf. Der denkt also mit, gegebenenfalls in dem Moment. Eine Kollegin von mir ist mit dem Fahrrad durch München gefahren und hat dann einen Anruf bekommen, ist vom Fahrrad runter, also hat nicht beim Fahren telefoniert, ist vom Fahrrad runter, ist an die Seite und hat dann, ist was gefragt worden, hat geantwortet, der hat sie nicht verstanden, da hat sie die Maske so runtergezogen und hat dann ins Telefon gesprochen, das Telefonat dauerte ungefähr 30 Sekunden, es war keine Menschenseele dort in der Nähe, kam ein Polizist von drüben, 250 Euro Bußgeld. Jetzt sag mir nicht, ja, das ist richtig.
Ja,
wenn man grundsätzlich die Strategie der Abschreckung verfolgt, okay, kann ich mir vorstellen, aber es ist schon auch etwas, wo ich sage,
es geht allgemein um den Gedanken, dass man nicht zulässt, dass sich die Leute selbst abwägen, welche Maßnahmen sind davon nun sinnvoll und welche nicht. Die Maßnahmen, die von der Regierung beschlossen werden, die müssen bedingungslos durchgesetzt und nicht hinterfragt werden. Es darf nicht so kommen, dass sich dann Leute zu Hause zusammensetzen und sagen, die Maßnahmen halten wir für übertrieben, die machen wir jetzt einfach nicht. Und ich glaube, darum geht es, dass man einfach nicht hinterfragt, welche Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht, weil das sind Wissenschaftler, die das
festlegen. Gut, dann müssen die Schulen offen bleiben.
Wieso?
Weil sich die Wissenschaftler grundsätzlich ja alle einig sind,
deswegen,
Kinder und Jugendliche sind Teil des Infektionsgeschehens, ja, sie tragen eine, zumindest so ab, ich glaube so ab 8 Jahre oder so, eine etwas höhere Virenlast, aber dass man es aktuell definitiv hinbekommt, dass durch Maskenpflicht und durch die hygienischen Schulkonzepte dieser Bereich Schule, der eigentlich sehr explosiv sich entwickeln würde bei Infektionen, dass man den aktuell zumindest so weit im Griff hat, dass einem, wie hat der Dr. Drosten gesagt, dass einem das aktuell nicht um die Ohren fliegt.
So, und das ist auch der einzige Grund, warum ich noch in die Schule gehe und noch nicht längst eigentlich zu Hause bleibe. Einfach weil man nur die Maßnahmen der Regierung akzeptieren muss in irgendeiner Form.
Hm.
Man kann sie ja trotzdem kritisieren. Man kann auch das kritisieren, was du gesagt hast. Aber es darf niemals so weit kommen, dass man sagt, ich wäge jetzt für mich persönlich ab, woran halte ich mich und woran halte ich mich nicht.
Okay.
Das heißt, da geht es dann tatsächlich mal ums Prinzip sozusagen.
Hm. Ja, und wir sitzen direkt an der Impfstoffquelle, mehr oder weniger wahrscheinlich. Beziehungsweise wir wohnen in der in unmittelbarer Nähe eines der großen Impfzentren, die gebaut werden. Ja. Gibt tatsächlich, ich habe jetzt gesehen, es sollen nur 60 Zentren eingerichtet werden.
Ganz Deutschland.
Also ich muss das jetzt nochmal nachschauen. Ich habe das jetzt schon zweimal irgendwo gelesen. Jetzt, das passt für mich irgendwie von der Menge her gar nicht. Oder habe ich einen Denkfehler?
Ja, das heißt dann, also weniger als ein Impfzentrum pro Landkreis im Durchschnitt.
Ja?
Ja.
Aber nicht so viel, oder?
Nee, aber ich sag mal so, wenn man da, hier ist ja zum Beispiel, glaube ich, geplant, dass man Shuttlebusse einrichtet, die Leute da hinbringen.
Ja, wenn man, also was ich ja schon mal gut finde, überleg mal, wie schnell die Taktung jetzt ist. Der Impfstoff ist noch nicht da. Das Impfzentrum ist im Bau. Die Organisation, wie man die Menschen dann dorthin bekommt in dieses Impfzentrum, weil das halt nicht City, Innenstadt, Mitte ist oder irgendwas, das ist alles schon organisiert. Also es gibt schon auch vieles, wo man erstaunt ist, wie schnell und wie gut insbesondere Lokalpolitik funktioniert.
Ja.
Das beeindruckt mich schon. Ich bin ja immer noch ein großer Befürworter davon, dass du dich eher politisch engagierst, wirklich parteipolitisch engagierst. Und wenn dir keine Partei passt, dann musst du halt eine eigene gründen. Ich glaube, dass so von der Straße nicht so deine Stärke kommt. Ja, sondern dass du da besser in der sachlichen Argumentation wärst du, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Oder das politische Tagesgeschäft würde dich zermürben. Das kann natürlich auch sein. Ja,
oder jeden Tag im Bundestag sitzen und die alle dazuhören müssen. Weiß nicht.
Weiß ich nicht, ja, das ist ja schon mehr. Also die Jungs müssen schon ackern und
ja,
die
ich
Damen
weiß, aber
auch. Also alle beide.
Genau.
Oder alle,
genau,
alle Geschlechter.
Ich meine ja auch, dass gerade das Zuhören bei manchen Personen dort vielleicht schon ein Teil dieses zermürbenden Geschäfts ist.
Hm.
Ich hätte keine Lust, da jede Woche gewisse Leute zu hören.
Okay. Das Konzept Mensch scheint also grundsätzlich auch ein bisschen problematisch zu sein. Kann man das so eigentlich abschließend zusammenfassen, so im Kontext Corona, morgen dann Kipppunkte Klima, da wird es wahrscheinlich auf dieselbe Quintessenz hinauslaufen.
Ich habe dazu einen richtig coolen Christian Drosten-Spruch, er hat mal gesagt, er hat eben so diesen exponentiellen Wachstum, die Kurven gesagt, ja, und wenn jetzt diesen Lockdown haben, dann hat er halt beschrieben, härtes Lockdown und so Dauer, wie sie sich zueinander verhalten und so. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, aber dieser Faktor Mensch, der stört da überall rein. Das finde ich so ein Spruch, den könnte aber auch, könnte man ein T-Shirt machen.
Ja, sollten wir. Wenn unsere Webseite irgendwann mal fertig ist und wir uns um das Shop-Thema kümmern, dann wird das einer unserer ersten Artikel. Ja, der Faktor Mensch stört da überall rein. Ja. Ich habe was Spannendes gestern zufällig entdeckt, wo ich dich noch zu fragen wollte, weil es im weitesten Sinne für mich so ein bisschen zu dieser Thematik passte. Ich habe gestern im Zug gesessen und habe mir überlegt, wie kommen wir eigentlich aus dieser ganzen Nummer jemals raus?
Voraus.
Ja, insgesamt so, also die Menschheit an sich so oder wir als Gesellschaft, wenn man sich so überlegt, wie wir so global mit der Corona-Pandemie umgehen. Also ich rede jetzt noch nicht mal von Deutschland oder von Hessen oder von deiner Schule, sondern wenn ich jetzt grundsätzlich noch global betrachte, ja, braucht's nicht, gibt's nicht, da gibt's die Strategie, lasst sie wegsterben, da dies, also so diese doch größtenteils vorhandene Überforderung und gleichzeitig so dieses wenig Miteinander, was man ja auch im Rahmen von dieser ganzen EU-Geschichte dort jetzt mitbekommt. Und da habe ich so überlegt und habe gesagt, eigentlich ist es doch völlig surreal, überhaupt darüber nachzudenken, dass wir die Klimakrise jemals in den Griff bekommen. Oder sehe ich das falsch?
Also ich so richtig.
Also ich will von deinem Vortrag nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Also keinen mehrstündigen Ausflug
also,
jetzt.
Aber ich sag mal so, eigentlich kann man den Vortrag in einem Wort zusammenfassen. Ja, es ist total unrealistisch.
Hm.
Aber naja, ich meine, ich habe das nun die Metapher ja schon oft gebracht mit dem Fußballspiel, bei dem wir zwar eigentlich uneinholbar zurückliegen, aber die Niederlage halt auch irgendwie keine Option ist und man deswegen ja eigentlich keine andere Wahl hat. Deswegen, ich meine, was soll man sonst machen?
Ich habe gestern, als ich da so drüber nachgedacht habe und dann habe ich so ein bisschen nach ein paar Artikeln recherchiert und ein bisschen mich so durch kreuz und quer durchs Internet gelesen, bin ich auf die Bewegung Vehement gestoßen. Kennst du die?
Nee.
Das ist die Voluntary Human Extinction Movement. Das heißt, ausgesprochen, also abgekürzt VHEMT, aber ausgesprochen wird es vehement, ist eine Bewegung, und zwar eine Bewegung von Menschen, die sich um das Leben auf dem Planeten Erde sorgt. Und ihr grundsätzlicher Ansatz ist eigentlich, dass sie sagen, wir sollten uns mit dem natürlichen Aussterben des Menschen beschäftigen. Das heißt, sie geben eigentlich nichts weiter. Das ist eine Art Glaubensbekenntnis. Also sie selber sehen das als eher so als ein Glaubensbekenntnis ohne Aussicht auf Erfolg. Mhm. Also es ist jetzt keine wissenschaftliche Strategie, sondern sie sagen eigentlich, naja, also wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass das alles so funktioniert. Und das Motto ist eigentlich, mögen wir lange leben und aussterben. Ja, das ist so das Hauptmotto des Ganzen. Ja. Und ein Bereich aus dem FAQ, keine Ahnung, das freiwillige Aussterben der Menschheit ist einfach ein weiteres System unter den existierenden Glaubensbekenntnissen. Nicht ein komplexer Code von Handlungen, nach dem es zu leben gilt. Es gibt kein Komitee, das entscheidet, welche Position jeder zu vertreten hat. Ja, die meisten Freiwilligen leben nach unserem Motto, mögen wir lange leben und aussterben. Die einzige Voraussetzung dafür, dass man ein vehement Freiwilliger sein darf, ist die Entscheidung, niemals der Bevölkerung des Planeten einen weiteren Menschen hinzuzufügen. Ein Paar könnte ohne weiteres ein Kind erwarten und dann beschließen, vehement zu werden. Das Ungeborene wäre dann ihr letztes Kind. Vehement-Unterstützer sind nicht unbedingt für das Aussterben der Menschheit, stimmen uns aber insoweit zu, dass momentan keine weiteren Menschen gezeugt werden sollten, die auf diesem aussterbenden Planeten zu leiden haben. Puh. Und da musste ich halt, ich habe dann erst gedacht, das ist verarsche. Ich habe mich dann sehr, sehr lange, gibt's einige Berichte, Artikel, Blogbeiträge und was weiß ich, damit beschäftigt und habe dann gedacht, was würde wohl Jason dazu sagen? Einerseits ist es etwas, was ihm gefällt, es ist klar geregelt irgendwie so ein bisschen, aber es widerspricht natürlich so ein bisschen dem, was du sehr, sehr häufig betonst, das Größte, das was wir haben, ist das Leben.
Ja. Ja, also ich denke, das Aussterben der Menschheit, das ist das, wogegen wir kämpfen. Wir tun immer so ein bisschen, als wäre es so die Erde, die wir eigentlich beschützen wollen. Aber der Erde ist es scheißegal, wie sie ist. Die Erde hat lange vor uns existiert und sie wird auch noch lange nach uns existieren. Sie ist nichts außer ein überdimensionaler Felsbrocken. Sie war in ihrer Anfangszeit viel heißer, als es noch gar kein Leben gab. Sie wird in Zukunft auch noch viel heißer sein, wenn es uns schon lange nicht mehr geht. Es geht nicht um die Erde, es geht um uns. Es geht darum, dass die Menschheit überlegt mit möglichst wenigen Todesfällen. Aber ich kann die Argumentation, dass wir zumindest, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, mir liegt das Thema nun sehr fern, aber sollte man jetzt nun vielleicht vorhaben, ein Kind zu bekommen, dass man zumindest sich diese ethische Frage stellen sollte, sollte man das jetzt tatsächlich den Menschen zumuten auf einem Planeten, auf dem es grundsätzlich den Bach runtergeht, dann dort noch, ich sag mal so, neue Kinder eigentlich zu bekommen. Ich weiß es nicht, will mir da jetzt auch kein Urteil zumuten, aber die Frage grundsätzlich, kann man das eigentlich noch zumuten, ist das noch richtig, die halte ich erstmal nicht für falsch. Aber nicht auf das ganze Aussterben der gesamten Menschheit bezogen, sondern eher so.
Das, was sie ja selber sagen, dass das nie passieren wird, dass der Planet Erde bis zu seinem letzten Atemzug auch von Menschen bewohnt sein wird. Davon sind sie relativ überzeugt. Ja.
Sonst alles andere käme mir eher so vor wie so eine große Planetenabrissparty. Nach dem Motto, jetzt ist es eh scheißegal, komm, die 50 Jahre noch.
Ja, richtig die Sau rauslassen. Ja. Ja, das machen ja viele wahrscheinlich schon. Ja, so ein bisschen gefühlt, ja. Gut, bevor wir zum letzten Punkt kommen, und das wird dann dein positiver Punkt sein, wird es an der Zeit, du hast zwischendurch schon getrunken, wir haben es am Anfang der Folge eigentlich gar nicht vergessen, weil wir es immer an unterschiedlichen Stellen machen, aber wir wollen anstoßen und wir stoßen heute an mit Hannos Malz. Hannos Malz ist keine neue Marke, die man im Supermarkt entdecken kann, sondern wir trinken eigentlich mal sehr unterschiedliche Marken. Jason probiert heute ein bayerisches Malzbier. Ich bleibe heute bei unserer Lieblingsmarke, die wir aber eigentlich tunlichst immer nicht nennen wollen. Und da ist uns irgendwann die Idee gekommen, dass wir sagen, naja, wir könnten das Malzbier ja taufen. Und deswegen taufen wir das seit, ich weiß gar nicht wie viele Folgen, immer auf einen unserer neuesten Steady-Unterstützer. Steady ist eine Plattform, auf der man Podcaster, Blogger und unterschiedlichste Vereine, Gruppierungen, die sich engagieren für was auch immer oder irgendwelche Inhalte produzieren, unterstützen kann mit kleinen monatlichen Beiträgen. Fängt in unserem Fall bei 1 Euro an zum Beispiel. Und dann kriegt man im Normalfall, ist es so gedacht, dass man dann exklusiven Inhalt zugespielt bekommt. Also eine exklusive Podcast-Folge oder ein Blick hinter die Kulissen oder was auch immer. Das können und wollen wir alles so in der Form nicht bieten. Deswegen haben wir gesagt, wir haben ein Paket, wo es eine Malzbiertaufe gibt. Und der Hanno unterstützt uns. Und deswegen trinken wir in dieser Folge Hannos Malzbier. Sagen vielen, vielen Dank an Hanno. Und wer uns noch unterstützen mag, kann auf wochenendrebell.de oben rechts auf den Link klicken, zahl uns unser Malzbier. Da findet man dann so eine Übersicht der verschiedenen Steady-Pakete, wie man uns unterstützen kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist ein positiver. So wie wir es uns fest vorgenommen haben, dass wir auch immer positive Dinge ansprechen wollen, dass nicht immer so eine Weltuntergangsstimmung herrscht.
Manchmal
wobei es natürlich bei der Sache jetzt auch eine Frage des Blickwinkels ist, ob man das als positiv betrachtet. Aber wir haben es jetzt mal als positiv aufgenommen. Erzähl.
Also es geht um einen Gerichtsprozess in Verbindung mit dem Vorfall, den wir schon mal angesprochen haben bezüglich des Traktors. Soll ich das jetzt nochmal erzählen? Oder?
Ja, also ich würde die Kompaktfassung, ohne dass man da jetzt so riesig in die Details geht, aber dass man nochmal kurz schildert, was ist passiert. Und wie ist
also
das
vor einigen Wochen ist auf dem Nachhauseweg jemand mit mutmaßlich aus politischen Gründen eben mit seinem Traktor auf mich zugefahren und ich bin dann eben hinter einen Glascontainer gesprungen, um mich dort sozusagen zu retten. Das hatte natürlich Konsequenzen und wir sind dann zur Polizei gegangen und dann ist das Ganze eben jetzt tatsächlich vor Gericht gegangen und da kann man, glaube ich, sagen, dass das Urteil gerecht war, dass wir dort auch Recht bekommen haben und dass ich grundsätzlich die Hoffnung habe, dass nicht, dass irgendwie das Urteil dazu geführt hat, dass er jetzt umdenkt oder so, das wäre etwas naiv, glaube ich, aber dass sich zumindest die akute Gefahr eines erneuten körperlichen Übergriffs jetzt erstmal wieder ein bisschen verringert hat.
Und es war insgesamt vom Moment des Vorfalls selbstverständlich, aber auch das gesamte Prozedere, Polizei, Aussage machen, da schon irgendwie kein gutes Gefühl gehabt. Kann man das so kann man das, glaube ich, sagen, dass du nach der Anzeige bei der Polizei kein gutes Gefühl hattest? Aus unterschiedlichen Gründen, aber auch berechtigten Gründen. Ich will da gar nicht so weit in die riesigen Details gehen, weil wir gesagt haben, wir wollen an die Thematik jetzt grundsätzlich auch erstmal einen Haken dran machen. Aber schon auch berechtigte Sorgen hattest, wie das da so weitergeht. Und es sich jetzt dann vor Gericht so dargestellt hat, dass du den Abend zuvor gesagt hast, dass es dir gar nicht um die Strafe an sich geht, aber dass du schon ganz klar geklärt haben willst, was dort passiert ist insgesamt, weil die Gegenseite das eigentlich komplett abgestritten hat. Ja. Dass das eigentlich ganz, ganz anders war. Und glücklicherweise gab es Zeugen. Die Zeugen haben da auch relativ klare Aussagen zugetroffen, sodass es dann auch zu einer Verurteilung kam mit einem Strafmaß, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. Und zusätzlich man noch sagen muss, dass er glimpflich davongekommen ist, weil du bei der Frage nach deinen persönlichen Folgeschäden, wie du damit umgegangen bist, meines Erachtens nach sehr sachlich und vorsichtig damit umgegangen bist. Weil es ist ja schon so, dass du seit dem Vorfall massive Ängste hast, wenn du Treckergeräusche in der Nähe hörst oder so, dass du diesen kurzen Weg, den du sonst immer alleine gegangen bist, nicht mehr alleine gehen kannst und so weiter.
Ich habe das ja auch geschildert. Ich habe gesagt, massive Einschränkungen im Alltag, ja. Ich habe ja auch als Beispiel genannt, dort eben diesen Weg, wo mich jetzt immer Leute abholen müssen oder so. Aber irgendwie Trauma oder dass ich mal davon geträumt habe oder
nee,
so, das nicht.
Das ist klar.
Das entspricht halt auch so meiner Einschätzung.
Ja, ich fand das ja auch insgesamt gut. Es ging ja jetzt nicht darum, dass du denen da jetzt sagen sollst, so, das schmücke ich jetzt nochmal dramatisierend aus in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja auch das, was ich besonders an dir schätze. Aber das ist schon etwas, was, glaube ich, ganz enorm nochmal über die Höhe des Strafmaßes insgesamt. Es gab ja unterschiedliche Anzeigepunkte. Es gab ja einmal die im Ursprung ging es ja um im ersten Schreiben um Nötigung, versuchte Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ja. Und letztendlich ist ja dann jetzt nur die Nötigung, was heißt, nur die Nötigung eigentlich dort in die Richtung beschieden worden mit einem Urteil. Ja. Aber das war etwas, was dich erleichtert und es gibt auch eine Geldstrafe.
Ja.
Ja, wir wollen jetzt noch gar nicht über Höhe oder sonstiges sagen, aber du hast sofort mit der Geldstrafe, hast du sofort eine Idee gehabt.
Ja, also ich fand es tatsächlich passend in der Situation, aber auch überhaupt finde ich, ist die richtige Entscheidung, das in dem Fall nicht irgendwie zu behalten, sondern das weiterzugeben an eine Flüchtlingsorganisation.
Mhm. Hast dich in dem Fall jetzt ganz bewusst mal dafür entschieden zu sagen, okay, das ist nicht Geld, was wir an die Nevensobot-Stiftung gehen, sondern dass du da möchtest, dass das wirklich Geflüchteten direkt zugutekommt. Und da sind wir so ein bisschen auf Hilfe angewiesen auch, denn wir sind mega, mega, mega glücklich, um das ganz, ganz klar zu sagen, in der Zusammenarbeit mit der Nevensobot-Stiftung, weil wir wissen, wie transparent dort gearbeitet wird und dass halt dort immer jeder Euro zu 100% dann wirklich dort auch ankommt, wo er hingehört. Im Bereich der Unterstützung von Geflüchteten wüsste ich jetzt aktuell nicht sofort, was kann man oder wer bietet sich da an? Mir fällt da immer Heimatstern sofort ein, in München, Organisation, wo ich relativ sicher bin, dass es dort gut angelegt ist. Aber vielleicht hat ja von den Hörern jemand eine Idee, wie man eine, es geht da jetzt auch nicht um Tausende von Euro, das muss man auch dazu sagen, das ist eine dreistellige Summe, wo man die gegebenenfalls hingeben kann, wo sie wirklich gut aufgehoben ist. Also es wird auch ganz, wir brauchen keine Spendenquittung oder sonstiges, das kann ganz unpragmatisch gelöst werden. Jason hat halt nur gesagt, das Geld will er nicht, das soll sehr, sehr schnell einem guten Zweck geführt werden und aufgrund der Mutmaßungen, das wollen wir explizit nochmal so hier aufführen, weil das so vor Gericht nicht thematisiert wurde.
Am Rande.
Oder am Rande thematisiert würde, wir aber da auch nichts weiter zu eingebracht haben, würdest du es halt gut finden, wenn es dann für eine Arbeit für Geflüchtete dann dort das Geld investiert werden könnte. Also wer da eine Idee hat, gerne Jason anschreiben auf Facebook, da ist er zu finden, oder über den Wochenendrebellen-Account auf Facebook oder ihr geht über das Kontaktformular auf der Wochenendrebellen-Seite. Also wer uns kontaktieren will, der wird uns sicherlich auch irgendwo finden. Dann sind wir schon durch, oder?
Ja.
Ja, dann trinken wir noch einen Schluck Hannos Malz. Und sagen Tschüss.